ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung, also, und freue mich, dass ihr alle da seid, und freue mich auch auf eine hoffentlich spannende Diskussion dann im Anschluss auch an den Input. Ja, also wie gesagt schon, also ich habe Biologie studiert und da ist sozusagen auch mein Schwerpunkt, und deshalb möchte ich mich heute auch insbesondere biologischem Geschlecht zuwenden, also genau diesem, und lediglich eine soziale, gesellschaftliche Einordnung dann noch vollziehen, also damit das, weil ansonsten Theorien sehr schnell als biologistisch rüberkommen, finde ich das immer sehr notwendig, dass einfach auch klargestellt wird, dass Biologie selbstverständlich auch ein Bereich innerhalb von Gesellschaft ist und insofern biologische Theorien auch immer das widerspiegeln, was in der Gesellschaft letztendlich denkbar ist und auch gedacht werden kann. Und insofern sind das keine abschließenden Wahrheiten, sondern es gibt unterschiedliche Theorien, es fanden stets Aushandlungen statt, und da möchte ich heute so ein Stück weit einen Einblick in solche Betrachtungen geben. Ja, also vielleicht auch zu meinem Hintergrund. Ich habe eben erstmal Biologie studiert, da waren mir dann einige Antworten, die dann gegeben wurden, etwas zu einfach, also gerade genetische Verortung von Geschlecht einerseits, aber auch gerade von Sexualität, also dass dann es ein schwules Gen oder ähnliches geben sollte, fand ich etwas, also die Erklärung meistens nicht ausreichend, und deshalb habe ich mich sozusagen in die Debatten ein bisschen mehr eingearbeitet, und in Leipzig gab es dann auch eine Veranstaltung, die direkt Sexualität des Menschen hieß in der Zoologie, und einerseits wurde da gerade hergeleitet, warum Frauen dieses besser können würden und Männer das besser können würden. Und andererseits wurde die, also es war auch ein Seminar, ein ganzes Semester durch, jede Woche, und es spielt aber nur Heterosexualität eine Rolle, also Homosexualität tauchte gar nicht auf. Insofern können teilweise in der Biologie schon noch einige sehr absurde Betrachtungen, also solche Sachen können eben dann auch unwidersprochen dann häufig noch stattfinden. Und das hat mich zu einer stärkeren Beschäftigung auch gerade mit Geschlecht in der Biologie geführt, und deshalb daraus ist dann auch gerade die Promotion dann mit erwachsen, sich darüber ein paar mehr Gedanken machen zu wollen. Genau, also daraus auch ein Input. Ich würde vielleicht sagen, also wenn irgendwie Verständnisfragen sind oder ähnliches, vielleicht zwischendurch, und Diskussion wäre mir ganz lieb, wenn die erst danach kommen würden, damit ich erstmal meinen Punkt machen kann, und dann können wir auch gerne kritisch und heftig diskutieren. Das ist alles sehr willkommen, und wenn natürlich was zu dolle im Bauch krummelt, dann muss das auch raus, also das dann schon zwischenschmeißen, aber ansonsten wäre mir lieb Diskussion dann am Ende. Ja, also wie gesagt, Thema biologisches Geschlecht, weist das tatsächlich in Richtung von nur zwei Möglichkeiten, oder wie spielt sich das eigentlich ab? Und ich habe jetzt hier dazu geschrieben mit Ausgangspunkt Hermaphroditismus, heute eher als Begriff Intersexualität bekannt, also Menschen mit uneindeutigem Geschlecht bei Geburt. Diesen Ausgangspunkt möchte ich nutzen, gerade deswegen, weil im Moment Menschen mit uneindeutigem Geschlecht häufig direkt nach der Geburt noch ganz viel Gewalt angetan wird. Also es muss ein eindeutiges Geschlecht, weiblich oder männlich, zugewiesen werden. Das muss nach dem Personenstandsgesetz so eingetragen werden. Und entsprechend schließen sich dann, wenn nach der Geburt kein eindeutiges Geschlecht vorherrscht, genauere Untersuchungen an, und wird dann von der Medizin noch immer empfohlen, dass ein Geschlecht zugewiesen wird. Und das kann man sich eben auch nicht in einem einmaligen operativen oder hormonellen Akt oder ähnlichen vorstellen, sondern das ist tatsächlich eine Behandlung zeitlebens. Also man muss sich vorstellen, beispielsweise wenn weibliches Geschlecht hergestellt wird, dann wird eine Vagina angelegt, und das bedeutet aber auch für die Eltern und dann eben für das betroffene Kind, dass diese Vagina schon von klein auf geweitet werden muss, also dass die Eltern schon im Kleinkindalter, also tatsächlich mit 1, 2, 3, 4 Jahren täglich entweder einen kleinen Finger oder was Dildo-ähnliches einführen müssen, damit die Vagina nicht wieder zuwächst. Also deshalb, diese Gewalt sollte eigentlich vom Grundgesetz ausgeschlossen sein, also körperliche Unversehrtheit. Das Strafgesetzbuch nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus schließt eigentlich solche Operationen auch aus, aber sie werden eben als krank, als die Gesundheit eines Menschen bedrohend eingestuft und deshalb werden nach wie vor solche Behandlungen vorgenommen. Und da ist eben eine intersexuellen Bewegung etwa seit 1990 sehr stark am Arbeiten, dass solche Behandlungen nicht mehr stattfinden können. Und deshalb, also das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, dass man eben auch bei theoretischen Betrachtungen immer im Blick haben muss, dass konkret Menschen in ihren Lebensrealitäten davon betroffen sind, also dass konkreten Menschen Gewalt angetan wird. Und das sollte auch ein Ausgangspunkt für wissenschaftliches und praktisches politisches Handeln sein, also das sozusagen, also den Kampf von intersexuellen Bewegungen dann mit zu unterstützen. Das ist sozusagen der eine Punkt, weshalb das wichtig ist und ich gerade von Hermaphroditismus, Intersexualität ausgehen möchte. Der zweite Punkt ist, dass gerade für medizinische und biologische Behandlung gerade Hermaphroditismus ein ganz wichtiger Ausgangspunkt war, um sich überhaupt damit zu beschäftigen, was eigentlich typisch weiblich, was typisch männlich sein sollte. Also man ging immer von sogenannten Abweichungen, Störungen aus, um zu gucken, was ist eigentlich normal. Und diesen Weg will ich ein Stück weit dann eben auch hier mit beschreiten, aber eben auch damit problematisieren. Also dass es eben so nicht geht, dass man eben nicht irgendwelche Theorien auf dem Rücken von Menschen austragen kann. Und es ist aber auch insofern spannend, dass sich offensichtlich eine Biologie, eine Medizin schon von der Anlage solcher Untersuchungen ausgehend schon immer bewusst war, dass es offensichtlich nicht so einfach ist, also dass es nicht dieses typisch weiblich, nicht dieses typisch männlich gibt, sondern dass auf jeden Fall auch Menschen mit anderen Merkmalsausprägungen vorkommen, auch gar nicht so selten, und dass davon ausgehend erst solche Theorien überhaupt erdacht wurden. Und deshalb dieser Ausgangspunkt. Und wir werden uns sozusagen ein Stück weit daran langhangeln. Und dann. Ja, egal. Genau, also sind jetzt einfach. Also ich habe so den Weg ein bisschen vor. Wir müssen sehen, wie weit wir kommen. Also den letzten Punkt lasse ich dann einfach gegebenenfalls weg, wenn die Zeit ein bisschen zu weit fortgeschritten ist. Also wie gesagt, ich möchte erst eine soziale Einordnung mit vornehmen, also eben gerade deutlich machen, Biologie ist Bestandteil von Gesellschaft und wir können selber entscheiden, welche biologischen Theorien wir entwickeln wollen und welche dominant werden in der Gesellschaft. Der zweite Punkt ist dann gerade Hermaphroditismus, auch insofern nochmal so eine soziale Verortung, in der ich deutlich machen will, also erstmal so ein bisschen die rechtlichen, historischen Entstehungsbedingungen deutlich machen will. Also ich will mich gerade da an einigen Gesetzestexten langhangeln und daran deutlich machen, welche Veränderungen da vorgekommen sind. Also es wird deutlich werden, offensichtlich war es wichtig, zwei Geschlechter, also weiblich und männlich, zu unterscheiden. Das wurde in Gesetzestexten aufgenommen und das war, da waren teilweise so krasse Ungleichbehandlungen gegeben, dass es dann eben auch wieder wichtig war, Menschen, die potenziell uneindeutig waren, dann eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen. Das ist sozusagen der zweite Punkt. Da werden wir auch gerade dann bei den neueren Theorien sehen, wie da schon Biologie, Medizin mit reinspielt. Und davon ausgehend möchte ich dann auch auf den dritten Punkt kommen. Das ist sozusagen der Hauptteil dann, biologisch-medizinische Geschlechtertheorien. Da möchte ich auch historisch vorgehen. Zunächst deutlich machen, dass hier erst sehr viele Merkmale herangezogen wurden, um ein Geschlecht als eindeutig zu bestimmen. Das schränkte sich dann später auf Keimdrüsen ein. Später rückten dann eher Anlagen, also Erbanlagen in den Mittelpunkt, aber jetzt auch keineswegs so gemeint, dass es die Theorien, also dass es eine klare Aufeinanderfolge dieser Theorien dann wären, sondern sie liefen durchaus parallel und es ist immer eine Frage, welche Theorie konnte wann dominant werden und mit welchen konkreten Ausformungen. Also es ist nicht so, dass es irgendwie erst nur eine Theorie gab und die wurde dann abgelöst durch eine andere, sondern es lassen sich jeweils Traditionen für alle diese Theorien erdenken und die kann man auch alle sehr schön bis in die Antike zurückverfolgen oder wie man das will. Ich mache es an der einen oder anderen Stelle deutlich. Also zunächst eben viele Merkmale herangezogen, dann gerade Keimdrüsen, dann Erbanlagen, Chromosom und schließlich möchte ich, das ist eben also nur solche historischen Betrachtungen, ist ein bisschen öder, möchte ich gerade auf die aktuellen Beschreibungen von Biologie und Medizin kommen und da eben gerade auch deutlich machen, dass im Moment die Merkmale zwar in zwei Richtungen gedeutet werden, dass aber genauso auch andere Deutungsmöglichkeiten gegeben sind, die aber im Moment vielleicht, also sie kriegen zunehmend Relevanz, aber sind durchaus noch nicht dominant. So, also das die drei Punkte, die ich vorhabe und dann, wenn wir eben noch ein bisschen Zeit haben, dann der weitere Ausblick direkt auf Materialität, also physische, physiologische Eigenschaften noch an ein, zwei Beispielen darstellen, wie auch Materialität gesellschaftlich beeinflusst ist und hergestellt ist. Genau, ist das so für euch okay oder interessiert jemanden lieber was anderes, dann würde ich das auch umschwenken an der Stelle dann, also wenn was konkret interessiert. Dann würde ich das einfach so machen und dann, wenn irgendwas ist, dann trotzdem sagen. Ja, also erstmal Eingrenzung der Thematik und dann nehme ich gleich die nächste Folie mit dazu. Also das ist so ein typisches Scherenschnittmodell. Und ist das eigentlich vielleicht ein bisschen zu hell oder kann man das ganz gut sehen, immer die Präsentation? Also, okay, also einfach nur konnte man sicherlich auch so sehen. Was hier deutlich wird, also wer es vielleicht jetzt nicht gleich erkennen kann und links, das soll ein Mädchen darstellen in der heutigen Fassung, rechts, das soll ein Junge darstellen und wir sehen, dass die offensichtlich schon sehr deutlich unterschieden werden, also die Körperhaltung ist eine sehr unterschiedliche, also das Mädchen nimmt eher eine nach innen gehende Position ein, also die Körperhaltung, die Arme sind eher nach innen gerichtet, wogegen der Junge eher eine raumeinnehmende Position, also eine sehr ausladende Position einnimmt. Die Spielsachen sind unterschiedlich, da Puppen, da irgendwelche Bälle. Die Kleidungsstücke sind unterschiedlich und selbst im Gesicht und von den Kopfhaaren können wir ableiten, dass da eben schon Unterschiede gemacht werden. Und das ist ja eigentlich ganz spannend, also es wird ja jetzt im Moment gerade in der BRD sehr viel von Geschlechtergleichheit geredet und gleiche Chancen und so. Ganz so weit ist es ja offensichtlich nicht gediehen, wenn in den DAX-Unternehmen nur eine der wichtigen Managerpositionen von einer Frau besetzt ist. Und das lässt sich schon bei Kindesbeinen offensichtlich feststellen, weil auch wenn man sagen würde, okay, bei Fortpflanzung mag es Unterschiede geben und sowas, könnte man ja sagen, okay, bei Kindern ist das eigentlich überhaupt nicht relevant, die können wir doch vollständig gleich kleiden und die können wir doch gleich sozialisieren, die können doch alle die gleichen Möglichkeiten haben. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall, sondern sie werden hier schon äußerst unterschiedlich gekleidet, äußerst unterschiedlich behandelt. Es werden also unterschiedliche Stereotype sozusagen an weiblich und männlich gebunden. Und das verweist darauf, dass offensichtlich Geschlecht in einer Gesellschaft so relevant ist, dass es dass sogar Kinder schon als ganz kleine Kinder unterschiedlich, also so unterschiedlich behandelt werden müssen. Hier wurde deutlich, also das habe ich ja in der Einleitung zu Hermaphroditismus deutlich gemacht, hier ist es gerade für Menschen problematisch, die eben uneindeutig bei den Genitalien sind, also die nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können, weil die werden dann schon in diese Folie reingepresst. Bei den anderen könnte man sagen, naja, ist ja jetzt erstmal nicht so problematisch, tragen eben unterschiedliche Klamotten und ähnliches. Da sehen wir aber eben, dass es eben trotzdem, also dass sich noch weiterreichende Ungleichbehandlungen dann anschließen, eben beispielsweise in Beruf, in eigentlich auf allen gesellschaftlichen Ebenen Frauen eine schlechtere Position einnehmen, also sowohl in Wissenschaft als auch in Politik als auch in Wirtschaft sind in den wichtigsten Positionen, also in den prestigeträchtigen und in den lukrativen Positionen weniger als 10% der Positionen mit Frauen besetzt. Teilweise geht dieser Anteil sogar noch zurück und da wird ganz, ganz stark deutlich, wie sich das offensichtlich, also wie Geschlecht schon eine Rolle dabei spielt, welche Chancen ein Mensch in einer Gesellschaft hat und wie das eigentlich auch uns alle dann, also alle Menschen in einer Gesellschaft dann betrifft. Und wenn man das jetzt auch nicht unbedingt bei Berufen und Ähnlichen dann ja, festmachen will, also beispielsweise auch bei Kinderbetreuung, dass sie eher gesagt wird, Frauen würden das eher übernehmen und Männer nicht so. Auch bei irgendwelchen Fähigkeiten, also dass Männer angeblich mehr logische Fähigkeiten hätten und Frauen mehr sprachliche Fähigkeiten. Das sind eben gerade solche Stereotype, die uns eigentlich alle irgendwo betreffen und uns alle beschränken. Also die unsere Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, beschränken. Also Männer sind stigmatisiert, wenn sie sich beispielsweise um Kinder mehr kümmern wollen. Also entweder positiv oder negativ stigmatisiert, gibt es ja auch beide Richtungen. Und Frauen sind gerade Diskriminierung ausgesetzt oder auch stigmatisiert, wenn sie beispielsweise Mathematik als Beruf machen und Ähnliches. Also da sind sozusagen die Möglichkeiten in einer Gesellschaft beschränkt. Das nur als kurzer Umriss einfach, also das wisst ihr ja alle, also sonst wärt ihr vermutlich auch gar nicht hier. Aber ich will es gerade an der Stelle trotzdem noch mal so ein Stück weit zuspitzen, damit einfach deutlich wird, dass diese gesellschaftliche Ungleichbehandlung vorhanden ist in der BRD, durchaus auch an einigen Stellen wesentlich drastischer vorhanden ist als in anderen Ländern, also zum Beispiel der Professorinnenanteil, also der Anteil weiblicher Professoren an den Universitäten ist in der BRD äußerst gering und in der Türkei beispielsweise sind sind knapp 30% der Professuren mit Frauen besetzt, in der BRD sind es weniger als 10%. Also insofern kann man da eben gerade beginnen, überhaupt mal darüber nachzudenken, inwieweit ist eine BRD eigentlich so emanzipiert, wie sie es gerade nach außen darstellen will, also jetzt auch von der gesellschaftlichen Gestaltung. Was nun gerade für den heutigen Input eine Rolle spielen soll, ist ja, welchen Anteil nimmt eigentlich eine Biologie, eine Medizin dabei ein, dieses Geschlecht, also diese eindeutige Geschlechterordnung herzustellen, also dass jeder Mensch von Geburt an schon weiblich oder männlich ist. Und da möchte ich einfach kurz ein paar Punkte nennen, anschließend an Stefan Hirschauer, der hat einen sehr schönen Aufsatz dazu gemacht, die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit. Also es ist ein sehr schöner Aufsatz, den ich zum Lesen auch sehr empfehle. Und da kann man als Anteil in der Biologie, Medizin herausarbeiten, dass sie für diese zweigeschlechtliche Ordnung das Fundament liefert und zwar das auch wieder auf verschiedenen Ebenen. Einerseits führt sie aus, dass Geschlecht, weiblich oder männlich, also nur eine von diesen Möglichkeiten, universell bei jedem Menschen vorhanden sei, also dass jeder Mensch von Geburt an oder sogar noch vorgeburtlich bereits weiblich oder männlich sei. Und dass es keine andere Möglichkeit dafür geben würde. Als zweiter Punkt wird diese Universalisierung dann weiter fortgesetzt. Also es wird auch für das gesamte Tier- und Pflanzenreich ausgeführt, dass dort Zweigeschlechtlichkeit verbreitet sei. Andere Formen, also auch ungeschlechtliche Fortpflanzungsformen, werden da durchaus auch mit betrachtet, aber die werden dann häufig als niedrigere Entwicklungsstufen abgetan, also dann auch wieder auf eine andere Ebene verlagert. Und sie stellt grundsätzlich nicht diese Universalität von Geschlechtlichkeit in Frage. Also gerade für Säugetiere und Ähnliches wird es immer als vollständig so gegeben vorausgesetzt. Gleichzeitig, und deshalb auch der Ausgangspunkt mit Hermaphroditismus, gleichzeitig ist eine Biologie immer wieder darauf gestoßen und auch eine Medizin immer wieder darauf gestoßen, dass es so eindeutig nicht ist. Also dass eben Menschen mit Merkmalen vorkommen, die gar nicht eindeutig in eine Richtung einzuordnen sind. Und eigentlich theoretisch, also aus einer wissenschaftlichen Perspektive, hätten genau diese Menschen und auch teilweise wurde das eben auch, also auch für Tierarten wurden solche Beschreibungen getroffen, eigentlich hätten solche Beschreibungen immer dazu führen müssen, dass solche Konzepte von Zweigeschlechtlichkeit grundsätzlich in Frage gestellt worden wären. Also belegt ja offensichtlich, so ist es nicht, sondern wir müssen andere Modelle der Geschlechtlichkeit entwickeln. Das hat aber nie dazu geführt, sondern die wurden dann wieder über, also auch sie wurden dann als Abweichung, als Störung beschrieben und letztendlich wieder in dieser universellen, die universelle Entwicklung von nur weiblichen oder nur männlichen Geschlecht eingegliedert. Also es wurde dann gesagt, es gibt einen eindeutigen Entwicklungsweg weiblich und einen eindeutigen männlich und nur wenn da Störungen auftreten, können sozusagen auch irgendwelche Mischformen oder wie man es dann ausdrücken wollte, mit auftreten. Also die dann als Abweichung Störungen beschrieben wurden, die haben nicht etwa dazu geführt, das Modell in Frage zu stellen, sondern sie wurden dann auch wieder eingebunden. Das sind jetzt die drei Punkte, die ich genannt habe, sind jetzt eher historische Betrachtungsebenen, weil heute spielt das in der Biologie, Medizin keine Rolle mehr, weil da werden bei jeder Untersuchung, die vorgenommen wird, von vornherein Individuen immer schon weiblich, als weiblich oder männlich eingeordnet und entsprechend kann man selbstverständlich auch nur Unterschiede zwischen diesen finden. Also man wird bei jedem, immer wenn man Gruppen miteinander vergleicht, immer irgendwelche Unterschiede finden können, die man auch als signifikant beschreiben kann. Und insofern ist das sozusagen in diesen Untersuchungen schon angelegt, dass gar nichts anderes möglich ist, als Differenzen zwischen weiblichen und männlichen Geschlecht zu finden. Genau, also diese vier Punkte, vielleicht noch ganz kurz was zu dem Begriff Signifikanz, weil der häufig als so erhaben betrachtet wird. Einfach die Definition auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Signifikanz bedeutet nur, dass ein Zusammenhang, der festgestellt wurde, mit der und der Wahrscheinlichkeit nicht ausschließlich auf Zufall zurückzuführen ist. Also für die Plausibilität von Ergebnissen ist dieser Begriff recht schwammig, also auf jeden Fall noch nicht ausreichend. Das einfach auch als Hintergrund, weil das eigentlich, weil gerade mit Signifikanz häufig so viel Erwartungen verbunden werden, dass jetzt die Ergebnisse sicher seien und auch Differenzen dann sicher seien, die beschrieben wurden. Ja, also das sozusagen der Beitrag der Biologie und Medizin zu solch einem Fundament und sie trägt eben gerade damit dazu bei, dass dieses, also gerade Begriffe wie Natürlichkeit, also dass etwas natürlich sei und ähnliches, sind ja gerade in der jetzigen Gesellschaft sehr stark verbreitet und sie trägt damit sozusagen immer wieder dazu bei, also auch wenn andere Möglichkeiten angeglichen werden und gesagt wird, ja, wir dürfen Frauen und Männer da nicht mehr ungleich behandeln, bleibt immer so ein letzter Rest, aber es gibt doch da diese Unterschiede, die wir so und so festhalten können und dafür wird eben gerade gerne eine Biologie dann auch mit herangezogen. Ja, das zunächst als kurzer Vorspann noch eine kleine Einordnung davon, um auch diesen ja, also auch das Nachfolgende entsprechend einordnen zu können. Das ist jetzt eine Folie von Anne Faustus-Sörling, Sexing the Body. Also sie hat sehr schöne Bücher geschrieben, auch von 1988 ist es in deutscher Sprache erschienen, Gefangene des Geschlechts, sehr empfehlenswert und die Ergebnisse nach wie vor noch aktuell. Sie hat hier ein Schalenmodell aufgemacht, in dem sie darstellt, dass eben also diese gesellschaftliche Prägung des Menschen herausstellt, indem sie sagt, ja, na, also die Kultur und die Geschichte und so, das sind immer Schalen, die gesellschaftlich geprägt werden. Also das ist eigentlich das Gesellschaftliche, was einen Menschen ausmacht. Dann die Beziehungen, die zwischen Menschen bestehen, auch die Psyche wird sehr stark geprägt. Und dann ist in der Mitte sozusagen dann Organismus und Zelle dargestellt und die werden häufig eben als solch ein Kern, als dieses Fundament, als dieses Natürliche ausgemacht. Und ich möchte mich sozusagen heute nur diesem Kern, also Organismus, Zelle und Ähnlichen zuwenden und eben gerade für die ausführen, dass die nicht den Kern darstellen, sondern dass die genauso gesellschaftlich hergestellt sind, dass da eben gerade auch Geschichte mit reinwirkt, dass da Kultur mit reinwirkt, dass da auch biografisch, also die Beziehung zwischen verschiedenen Autoren und deren Familienverhältnisse mit reinspielen. Das soll sozusagen in Ansätzen dafür klar werden und intensiver können wir es auch in der Diskussion dann noch bringen. Das als Vorspann, bei den anderen halte ich mich dann, also beim nächsten halte ich mich etwas kürzer. Gibt es dazu erstmal noch Anmerkungen, Fragen?
Das, ja? Eine Frage, dieses Bild, was Sie gezeigt haben, von wann war das? Welcher Zeitraum ungefähr? Das ist ganz am Anfang. Das von Faustus Sterling bis davor.
Das ist einfach ein typisches Scherenschnittmodell, was nach wie vor sich in Kinderbüchern findet. Also das ist jetzt nicht... Also ich habe es, glaube ich, um 2000 aus irgendeiner Zeitung genommen. Aber das ist jetzt, das findet man genauso noch in Kinderbüchern, wo man immer die Modelle sehr schön anziehen kann und so mit. Sonst noch Anmerkungen, Fragen? Okay, dann würde ich zum nächsten kommen. Wie gesagt, jetzt die historischen, rechtlichen Entstehungsbedingungen, also gerade für Betrachtung von Geschlecht, mit Fokus jetzt auf Hermaphroditismus, Intersexualität, also Intersexualität als neuerer Begriff. Und ich möchte mich da gerade an Gesetzestexten langhangeln und jetzt auch keine Angst bekommen, gleich bei den ersten. Ich gehe erstmal historisch ein ganzes Stück zurück, aber ich mache das jetzt, ziehe das relativ schnell durch. Also das ist nicht das Ding, wir machen dann ganz große Sprünge. Und damit möchte ich auch gleich bei der Antike anfangen und da einfach kurz zwei Zitate vorlesen. Also ich würde es auch kurz vorlesen einfach. Bei einem Zwitter, also Menschen uneindeutigen Geschlechts, Hermaphroditismus, bei einem Zwitter fragt sich, welchem Geschlecht er gleichzusetzen sei. Ich glaube eher demjenigen, das bei ihm überwiegt. Ulpianus, römischer Jurist, 2. 3. Jahrhundert unserer Zeit. Und ein zweites, ob ein Zwitter zur Testamentserrichtung als Zeuge hinzugezogen werden kann, richtet sich nach dem Geschlecht, dessen Begierden sich in ihm regen. Paulus, römischer Jurist, auch aus der gleichen Zeit. Das einfach als zwei kurze Zitate, aus denen zumindest schon deutlich wird, offensichtlich gab es bereits in diesem römischen Recht die Notwendigkeit, sich irgendwie mit uneindeutigem Geschlecht auseinanderzusetzen. Und das hat eben tatsächlich einen wesentlichen Ursprung gerade darin, dass es eben eine sehr starke Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in der Gesellschaft gab. Also dass ganz viel davon abhing, ob jemand als Frau oder als Mann eingeordnet wurde, jeweils bezogen auf die privilegierten Schichten. Also bei Sklaven war das vollkommen egal, welches Geschlecht die hatten, sondern das bezieht sich auf freie Männer und freie Frauen. Dann an der Stelle. Und da wird auch, also hier wird zum Beispiel auch schon ein Punkt deutlich, wo solche Sachen eine Rolle spielen könnten. Bei der Testamentserrichtung, also gerade bei Erben und Vererben, war Geschlecht relevant. Es war aber auch beim Eingehen einer Ehe und Scheidung dann mit relevant. Also gerade bei solchen Dingen waren Frauen sehr weit zurückgestellt. Also war Männern dann häufig eine privilegierte Rolle eingeräumt. Also häufig durften Männer überhaupt nur erben und ähnliches. Und auch nur vererben, also häufig konnte auch eine Frau nichts vererben, sondern das konnte nur der Mann. Und da wird eben relevant, welches Geschlecht ein Mensch hat und deshalb wurden eben auch Ausführungen zu uneindeutigem Geschlecht getroffen. Ein zweiter Punkt, der dann dazu sehr spannend ist und auch ganz wichtig ist, es ging dann nicht etwa darum, dass ein Mensch dann selber erklären konnte, ich bin Frau, ich bin Mann, sondern es geht eher darum, dass von außen dann eine Zuweisung vorgenommen wurde, also da verschiedene Merkmale hinzugezogen wurden. Also Sachverständige sollten das Geschlecht letztlich prüfen und dann eine Zuordnung des Geschlechts treffen. Und diese Zuordnung wurden häufig dann eben an physiologischen Prozessen festgemacht. Also eine Frau sollte menstruieren können, ein Mann sollte ejakulieren können. Und es wurde auch teilweise die Erektionsfähigkeit des Penis mit hinzugezogen. Also die zweite Quelle Thomas bezieht interpretiert diese Passage, dessen Begierden sich in ihm regen, darauf, dass gerade geprüft wurde, ob der Penis oder dann erektionsfähig war. Also insofern das als festzuhaltende Punkte. Also einerseits uneindeutiges Geschlecht wurde betrachtet. Zweitens nicht etwa die Sicht des jeweils Betroffenen oder bei denen das Geschlecht in Frage stand, war entscheidend, sondern Sachverständige. Und es wurden beispielsweise solche Faktoren wie Erektionsfähigkeit des Penis dann mit hinzugezogen. Hinzugefügt sei aber, weil eben gerade über Geschlecht in der Antike immer so viel Gewese gemacht wird, dass diese gesamten Betrachtungen, die es dazu gibt, alle sehr vage sind. Also gerade für die griechische Antike gibt es sehr wenige Quellen. Also das sind nur für drei der Stadtstaaten von etwa 700, also es gab etwa 700 solche Stadtstaaten, nur von drei dieser Stadtstaaten sind ein paar Quellen zu dem Geschlechterverhältnis überliefert und nur für Athen gibt es eben viele Quellen wie Platon, Aristoteles und ähnliches. Insofern sind solche Betrachtungen immer sehr vage und entsprechend vage sind auch immer solche Einordnungen aus der Archäologie zu betrachten, weil da häufig auch nur unser heutiges Verständnis dann angewandt wird, also beispielsweise, wenn man noch zeitlich weiter zurückgeht, dass dann, wenn irgendwelche Pfeilspitzen in einem Grab gefunden wurden, wurde das automatisch als männliches Grab gewertet. Aber das ist unsere heutige Sichtweise und mittlerweile stellt sich eher heraus, dass das gar nicht so deutlich ist, sondern dass auch Frauen mit solchen Pfeilspitzen beerdigt werden konnten und entsprechend werden einige Gräberfelder neu analysiert. Insofern solche historischen Betrachtungen immer ein Stück weit vage betrachten und deshalb will ich auch die zwei Zitate durchaus so vage stehen lassen, weil eben, ob das jetzt sich tatsächlich auf die Erektionsfähigkeit des Penis richtet, das ist eben eine Interpretation, die jetzt Thomas aus seiner Sicht heraus macht. Insofern, also eben uneindeutiges Geschlecht wurde betrachtet, das kann man zumindest aus diesen Rechtstexten schließen. Und es setzt dann später mit dem kanonischen Recht, mit dem sogenannten Kirchen, also Kirchenrecht, ab dem 13. Jahrhundert setzen für uns jetzt hier bedeutsame Änderungen ein. Da wurde nämlich durchaus nicht mehr diese eindeutige Zuordnung nur zu einem von zwei Geschlechtern ermöglicht, sondern es wird auch die Wahlfreiheit mit eingeführt, und zwar für Fälle, bei denen Sachverständige kein eindeutiges Geschlecht feststellen konnten. Und auch dazu kurz zwei Quellen. Und zwar einmal aus dem Bayerischen Bürgerlichen Gesetzbuch aus dem Jahr 1756. Also solche daran orientierten Rechte hatten durchaus weitere Wirkung, also bis ins 18., Anfang 19. Jahrhundert hinein, teilweise noch länger. Und ich lese wieder kurz vor. Hermaphroditen werden dem Geschlecht beigezählt, welches nach Rat und Meinung deren Verständigen vordringt. Falls sich aber die Gleichheit hierin bezeigt, sollen sie selbst eins erwählen und von dem Erwählten, so poena falsi, nicht abweichen. Also so poena falsi, bei Strafe für Zuwiderhandlung, und damit sind Bestrafungen nach dem Sodomie-Recht gemeint, also Sodomie-Handlungen, die dem allgemeinen Empfinden, der Moral, der Natur in Anführungsstrichen widersprachen, also sowohl vermeintliche Unzucht mit Tieren als auch gleichgeschlechtlicher Sex beispielsweise. Was hieran spannend ist, offensichtlich auch, Hermaphroditen werden betrachtet, uneindeutiges Geschlecht spielt eine Rolle. Hier wird dieser Punkt deutlicher, dass es eben tatsächlich nicht die Meinung des Betroffenen ist, also des Menschen, bei dem das Geschlecht in Frage steht, sondern die Rat und Meinung der Verständigen, also es werden Sachverständige herangezogen, die das Geschlecht deutlicher bestimmen sollen. Und was aber eben der spannende Punkt jetzt für uns ist, es wird die Möglichkeit eingeführt, wenn Sachverständigen zu keinem eindeutigen Urteil kommen und sie konnten sich durchaus widersprechen, konnte die betroffene Person dann selbst ein Geschlecht erwählen und durfte aber von diesem nicht mehr abweichen. Also es konnte dann sozusagen, aber eben auch da die Einschränkung, das betraf ganz wenige Menschen. Also Michel Foucault hat das als sehr liberal und sehr weit interpretiert. Das ist nicht korrekt, sondern es betraf tatsächlich, also es ist eher als Ausnahmeregelung an der Stelle dann zu verstehen. Du hast dich gerade gemeldet?
Wann durfte die Person in dem Moment wählen? Also in welchem Alter?
Im 18. Lebensjahr meistens, also bei im preußischen allgemeinen Landrecht ist das, glaube ich, noch deutlicher genau gesagt. Und insofern trotzdem, also Michel Foucaults Aussage direkt zu den Gesetzestexten zu beschränken. Allerdings müssen wir uns trotzdem auch vor Augen führen, dass selbstverständlich die wenigsten Menschen überhaupt in den Blick der Medizin kamen. Also die wenigsten Menschen konnten überhaupt Ärzte, wenige Ärztinnen aufsuchen, weil sie einfach kein Geld dazu hatten. Und insofern ist es schon korrekt, dann zu sagen, dass viele Menschen überhaupt gar nicht untersucht werden konnten, auch wenn es ein Interesse daran gegeben hätte. Also damit immer diese Beschränkungen auch einfügen. Und es ist auch tatsächlich für jetzige wissenschaftliche Forschung wichtig, sich einfach auch die Lebenssituation mal anzugucken. Gerade für die Zeit, 19. Jahrhundert, 90% oder mehr Menschen lebten tatsächlich in schrecklichen Lebensumständen. Also sie tranken bestialisch stinkendes Wasser, hatten nicht genügend zu essen. Medizin konnten sie sich so und so nicht leisten. Mehr als 50% der Kinder starben noch im ersten Lebensjahr. Also häufig, also für ein Findelhaus in Frankreich ist es berichtet, dass von in einem Jahr eingeliefert nach 5 Jahren noch 1 von 800 Kindern dann gelebt hat. Also man muss sich einfach diese Verhältnisse vor Augen führen, um auch gleichzeitig dann ein bisschen, also einerseits die medizinische Entwicklung, dass Menschen sozusagen dann auch, also gerade durch den Kampf auch der Sozialdemokratie, der Kommunistin, eben sozusagen dann Anrecht auf Medizin erhielten und aber auch die medizinische Entwicklung anzuerkennen, die dann eben Krankheiten behandeln konnte. Also sich das vor Augen führen, weil meistens die Behandlungen, die in der jetzigen Geschlechterforschung getroffen werden, sind immer nur für privilegierte Schichten und da wird dann schön herausgearbeitet, wie sich die Sphären klar unterschieden und ähnliches. Das trifft auf arme Menschen nicht zu, also auf die Masse der Bevölkerung nicht zu. Aber das nur als Schlenker. Ich habe noch die zweite Quelle aus dem preußischen Allgemeinen Landrecht und ich lese sie auch ganz kurz vor, da werden die Sachen noch mal ein bisschen deutlicher jetzt. Der Zwitter, wenn Zwitter geboren wurden, so bestimmen die Eltern, zu welchem Geschlechte sie erzogen werden sollen. Jedoch steht einem solchen Menschen nach zurückgelegten 18. Jahre die Wahl frei, zu welchem Geschlecht er sich halten wolle. Nach dieser Wahl werden seine Rechte künftig beurteilt. Sind aber Rechte eines Dritten von dem Geschlecht eines vermeintlichen Zwitters abhängig, so kann ersterer auf Untersuchung durch Sachverständige antragen. Der Befund der Sachverständigen entscheidet auch gegen die Wahl des Zwitters und seiner Eltern. Also hier Wahlmöglichkeit ist mit eingefügt. Wir sehen wieder die dominante Position der Sachverständigen und wir sehen aber auch wieder den Grund, warum überhaupt die Behandlung von Geschlecht erfolgen konnte, nämlich wenn die Rechte eines Dritten betroffen waren und das verweist eben auf Eherecht, auf Scheidungsrecht, auf Erbrecht, da spielte gerade Geschlecht eine Rolle und da gab es krasse Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern und deshalb ist es eben auch so wichtig, welchem Geschlecht ein Mensch zugewiesen werden sollte und das häufig auch durchaus mit der eher netten Sichtweise, also auch nett in Anführungsstrichen, es sollte einem potenziellen Mann, also der diese Anrechte haben konnte, sollten diese nicht vorenthalten werden, wenn er das Anrecht darauf hatte. Also wenn männliches Geschlecht, dann sollte das so sein. Genau, also hier wird das sehr schön deutlich und das habe ich jetzt auch nur so deutlich ausgeführt, weil wir gleich in den nächsten Texten sehen werden, dass es keineswegs so ist. Das heißt, es kommt jetzt nur noch eine Begründung dazu. Mit den aufkommenden Naturrechten, also dann gerade mit dem Code Civil Anfang des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise dann mit dem bürgerlichen Gesetzbuch fürs Deutsche Reich 1900, da tauchen die, taucht diese Wahlfreiheit auf einmal nicht mehr auf, sondern da wird gerade eine Medizin und Biologie herangezogen, zu sagen, es gibt ja eindeutig zwei Geschlechter dann dabei. Und ich lese es auch einfach an der Stelle ganz kurz vor, und zwar aus den Erläuterungen der Verfassenden des BGBs, warum sie denn diese Regelung nicht mehr aufgenommen haben. Und zwar schreiben sie: Nach dem heutigen Stande der medizinischen Wissenschaft darf angenommen werden, dass es weder geschlechtslose noch beide Geschlechter in sich vereinigende Menschen gibt, dass jeder sogenannte Zwitter entweder ein geschlechtlich missbildeter Mann oder ein geschlechtlich missbildetes Weib ist. Der Satz des römischen Rechts, dass der Zwitter dem bei ihm überwiegenden Geschlechte zuzuzählen sei, trifft das Richtige, folgt aber aus der Sachlage von selbst. Also für mich einerseits schön dieser Bezug auf römisches Recht. Damit wird so ein bisschen der Bogen geschlagen. Gleichzeitig wird hier deutlich, nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft soll sozusagen, ist jeder Mensch entweder Mann oder Frau potenziell eine Abweichung davon, also missgebildet, jetzt in Anführungsstrichen, so wird es hier ausgedrückt. Da ist dann die Frage, die eben jetzt für uns auch im Folgenden spannend ist: Was hat sich da eigentlich geändert? Was sind die neuen medizinisch-biologischen Beschreibungen, die dann diese neue Einordnung sozusagen dann auch notwendig macht? Genau, damit wäre ich auch mit dem Teil endlich am Ende und würde fragen, also sind jetzt Anmerkungen, Fragen schon?
So, ja.
Genau, also das würde ich dann jetzt vielleicht ganz kurz einfach als dazwischen einfügen. Also diese Behandlungsmethoden, also dieses frühe Geschlechtszuweisen, wie ich es ganz am Anfang dargestellt hatte, also operative hormonelle Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern, das geht im Wesentlichen auf Jean Monnet und das Ehepaar John und Joan Hampson zurück, die in den 1950er Jahren ausgeführt haben, dass jeder Mensch bei Geburt geschlechtlich neutral sei und deshalb innerhalb der ersten 18 Monate der Entwicklung es egal sei, welches Geschlecht zugewiesen werden konnte. Und gerade, also er hat im Wesentlichen dieses Behandlungsprogramm eingeführt und es hat sich teilweise zögerlich ausgebreitet, also gerade im deutschsprachigen Raum, gerade nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus war es zögerlich, was jetzt nicht heißt, dass angeblich jetzt auf einmal in der BRD oder in der DDR Antifaschisten geforscht hätten. Selbstverständlich waren viele von denen auch direkt Faschisten noch und aus der NSDAP noch übergegangen. Auf ihn geht das Behandlungsprogramm zurück und es hielt dann auch ab den 60er, 70er Jahren auch in DDR und BRD mit Einzug. Und gerade dieses Behandlungsprogramm ist von Seiten der intersexuellen Bewegung sehr stark in der Kritik, also auch direkt verbunden mit dem Namen Jean Monnet und John und John Hampson, wobei die häufig weggelassen werden. Und insofern ist es da durchaus ein problematischer Punkt. Es wird an der Stelle häufig der Kurzschluss gemacht, also die Einordnung, die er bezieht, also geschlechtlich neutral erstmal nach Geburt, also gerade von der Geschlechtsidentität her, ist ja eher eine soziologische Perspektive, dann sozusagen zu sagen, okay, eigentlich ist erstmal von einer Natur in Anführungsstrichen nichts mitgegeben, sondern die Geschlechtsidentität kann sich unabhängig davon ausprägen und damit schließen sich jetzt teilweise auch sehr biologistische Ausführungen daran an, dass jetzt gerade mit der Kritik an den Behandlungskriterien von John Monnet und dem Ehepaar Hampson dann ausgeführt wird, dass doch damit bewiesen wäre, dass es eindeutig zwei Geschlechter geben würde, die dann auch das Gehirn entsprechend schon prägen würden und damit eine feste Geschlechtsidentität vorhanden sei. Und das ist durchaus eine Kritik, die ich nicht teilen würde. Also das ist aber eher jetzt einfach eine Diskussion, die damit zu führen wäre. Was gleichzeitig bedeutet als allererstes, und das ist der ganz wichtige Punkt, es muss eben erstmal dieses gewalttätige Behandlungsprogramm eingestellt werden. Und das ist eine Forderung, die dann eben alle teilen, dann alle Beteiligten an der Diskussion.
Sehr in Zweifel ziehen und es eigentlich dann als Gegenseite noch
genau, also ich finde es grundsätzlich problematisch, wenn Theorien auf dem Rücken eines Menschen ausgetragen werden. Und das passiert sowohl von den eher an solch einer Behandlung interessierten Kreisen, als auch im Moment von der emanzipatorischen Gegenbewegung. Insofern kann das schwierig sein, weil man kann genauso auch entgegengesetzte Menschen anbringen, bei denen also die jetzt nicht solche an der Stelle so krasse Probleme damit hatten. Also insofern ist das immer schwierig. Ich bin da eher für eine grundlegende Argumentation zu sagen, nee, warum wird jetzt wegen Geschlecht, also wegen Sachen, die eigentlich nicht relevant, also nicht ein Leben von einem Menschen beschränken sollten, warum wird deshalb einem Menschen Gewalt angetan? Also das ist eher mein grundlegender Ansatzpunkt. Gibt es sonst jetzt noch Fragen, Anmerkungen? Okay, dann würde ich jetzt zum dritten Punkt kommen und da rausche ich jetzt etwas durch. Also zunächst, ich habe es schon angedeutet gehabt, bis ins 17. Jahrhundert kann man davon sprechen oder auch doch noch bis ins 19. Jahrhundert kann man davon sprechen, dass vielfältige Merkmale als das Geschlecht kennzeichnend angenommen wurden. Also wenn irgendwie das Geschlecht eines Menschen in Frage stand und diese Sachverständigen mit herangezogen wurden, dann wurde auf ganz viele Merkmale geschaut, die das Geschlecht kennzeichnen sollten. Das war einerseits einfach die allgemeine Erscheinung des Menschen, also insgesamt von dem Äußeren sowohl Kleidung mit einbezogen als auch durchaus Gang mit einbezogen und alle möglichen Stereotype, die daran geknüpft wurden, Beckenbreite teilweise mit und auch also eben tatsächlich das gesamte Erscheinungsbild auch mit Körperbehaarung und ähnlichen Merkmalen. Ein weiteres Merkmal waren physiologische Merkmale, also ich hatte es vorhin schon gesagt, eine Frau sollte menstruieren können, ein Mann sollte ejakulieren können. Das war durchaus ein Merkmal, das auch untersucht wurde, beziehungsweise also entweder wurde auf Berichte der Betroffenen dann zurückgegriffen, teilweise sollte es aber auch direkt untersucht werden und das bedeutete, dass dann auch ein Arzt dann die Ejakulationsfähigkeit überprüfen sollte, indem er in der Nacht anwesend war und ähnliche Dinge. Aber da stand häufig auch eine Schamhaftigkeit davor. Also Ärzte konnten sozusagen sich da auch an der Stelle wiederum nicht alles herausnehmen. Und Patienten, Patientinnen konnten auch einfach sagen, nee, das geht jetzt nicht. Also dann zumindest in einigen Fällen. Also in den meisten Fällen, nur wenn es gerichtlich sozusagen dann direkt angeordnet war, dann konnten die Leute wiederum nichts dazu dann sagen. Also dann war es eben angeordnet durch die Obrigkeit. Also äußerliche Erscheinung, physiologische Merkmale und es kamen aber auch noch, ich hatte schon Kleidung mit angedeutet, es kamen auch solche Merkmale hinzu, wie die sexuelle Orientierung, die sollte sich auf das Gegengeschlecht richten, beziehungsweise die Kleidung würde sich auf die Kleidung des eigenen Geschlechts richten. Also das sind sozusagen Merkmale, die als das Geschlecht kennzeichnend gewertet wurden und da finden sich dann immer relativ lange Abhandlungen dazu, welche, also in denen die Merkmale genau beschrieben werden und dann eine Geschlechtsdiagnose getroffen wird. Also wer das mal genauer lesen will, gibt es einige Beispiele, kann ich auch nachher noch empfehlen. Insofern, was ich deutlich machen will, viele Merkmale werden hinzugezogen, und um das Geschlecht zu bestimmen. Ab Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts rücken dann gerade die Keimdrüsen in den Blick. Wie gesagt, also es gab auch jeweils Traditionen dafür, also den beim Mann nach außen gekehrten Geschlechtsmerkmalen wurde schon in der Antike durchaus eine vermännlichende Wirkung zugeschrieben. Also da gab es ein anderes Verständnis. Da wurde ausgeführt, dass die Frau die gleichen Geschlechtsmerkmale haben würde, nur nach innen gekehrt, und der Mann würde sie eben nach außen gekehrt haben. Und dieses nach außen kehren bzw. im Inneren behalten sei ein an Hitze bzw. Kälte gebundener Prozess. Also der Mann könnte die Genitalien nach außen kehren, weil er über mehr Hitze verfügen würde, und an dieser Hitze würde es der Frau mangeln, deshalb würden die Genitalien im Inneren bleiben. Und das mit ähnlicher Begründung wurde dann auch ausgeführt, dass Männer eben eine wichtigere Position in der Gesellschaft einnehmen sollten und Frauen immer männlichen Vormündern unterstellt sein sollten. Also deshalb, da gab es ein anderes Verständnis, aber da wurde trotzdem schon den männlichen nach außen gekehrten Merkmalen teilweise eine solche vermännlichende Wirkung zugeschrieben. Und Ende des 18. Jahrhunderts rücken jetzt dann sehr stark Roten in den Blick, also männliche Roten in den Blick, die dann eben gesagt werden, die seien die eigentlichen Merkmale, die einen Mann zu einem Mann machen würden, und die seien die alles entscheidenden Merkmale. Das Spannende, und das kann man daran auch mit herausarbeiten, erst einige Jahrzehnte später, ab Anfang des 19. Jahrhunderts, werden dann auch weiblichen Hoden bzw. Eierstöcken, also zunächst gab es die begriffliche Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Hoden nicht, wurde dann auch weiblichen Hoden bzw. Eierstöcken diese weitreichende Wirkung zugeschrieben. Und es wurde dann eben ausgeführt, dass die eben dazu, also dann Eierstöcke dazu notwendig seien, um überhaupt von einer Frau sprechen zu können, also dass tatsächlich, also dass eine Frau vorhanden ist. Ich möchte das einfach, also das wird, glaube ich, noch nicht ganz klar, weil ich das gerade ein bisschen verschwurbelt ausdrücke, an einem Zitat deutlich machen, aus dem die Reichweite sehr gut deutlich wird. Das ist ein Zitat von Virchow, keinesfalls eines der ersten Zitate, aber eines, aus dem das ganz deutlich wird. Und ich lese es einfach auch kurz wieder vor. Und er schreibt: Das Weib ist eben Weib nur durch seine Generationsdrüse. Alle Eigentümlichkeit seines Körpers und Geistes oder seiner Ernährung und Nerventätigkeit, die süße Zartheit und Rundung der Glieder bei der eigentümlichen Ausbildung des Beckens, die Entwicklung der Brüste bei dem Stehenbleiben der Stimmorgane, jener schöne Schmuck des Kopfhaares bei dem kaum merklichen weichen Flaumen der übrigen Haut und dann wiederum diese Tiefe des Gefühls, diese Wahrheit der unmittelbaren Anschauung, diese Sanftmut, Hingebung und Treue. Kurz, alles, was wir an dem wahren Weibe Weibliches bewundern und verehren, ist nur eine Dependenz des Eierstocks. Man nehme den Eierstock hinweg und das Mannweib in seiner hässlichsten Halbheit mit den groben und harten Formen, den starken Knochen, dem Schnurrbart, der rauen Stimme, der flachen Brust, dem missgünstigen und selbstsüchtigen Gemüt und dem schiefen Urteil steht vor. Also das einfach, um das ganz plastisch deutlich zu machen, also was jetzt auf einmal alles in diesen Eierstock hineingepackt wird. Also es wird jetzt gesagt, also nicht nur irgendwie die Ausbildung von irgendwelchen physischen und physiologischen Merkmalen werden darauf zurückgeführt, sondern es richtet sich auch auf charakterliche, auf moralische Merkmale. Also alles wird sozusagen auf einmal mit diesem Eierstock in Verbindung gesetzt, und ähnliche Ausführungen finden sich da auch zu männlichen Geschlechtern, zu männlichen Hoden. Und das ist auch ein spannender Punkt, also hier, das wirkt ja sehr aufgeladen und auch die Sprache sehr blumig. Das ist durchaus zu dieser Zeit gang und gäbe, also das ist jetzt nicht ganz besonders herausgegriffen. Das hat Londa Schiebinger beispielsweise sehr schön für die Botanik herausgearbeitet, wo dann eben auch von Ehebetten die Rede ist, wo sich Braut und Bräutigam in den Blüten dann treffen und all solche Sachen. Hat, also der Aufsatz dürfte auch zu finden sein, das private Leben der Pflanzen, also durchaus sehr lesenswert. Durchaus diese sehr weitreichende Bedeutung, also vielleicht nicht in ganz so blumigen Worten, aber findet sich auch durchaus in heutigen Aufsätzen von Biologen und Medizinern, Biologinnen und Medizinerinnen. Da wird dann zumindest, also es wird dann meistens ein kleines Gen untersucht und da auch nur auf eine Eigenschaft hin, sodass man sagen könnte, okay, ist gar nicht so geschlechtseindeutig und also es wird jetzt nicht so krass gleich in eine Ecke weiblich-männlich gesteckt, was dann aber immer entweder gleich am Anfang im kurzen Abstrakt oder in der Einführung oder am Ende des Textes aufgehoben wird, weil da wird es dann eingeordnet, damit ist bewiesen, dass das wie weibliches Geschlecht mit all diesen Merkmalen und so entsteht. Also solche Sätze finden sich da durchaus auch in den heutigen Aufsätzen noch wieder und insofern ist zumindest die Erwartungshaltung die gleiche geblieben und auch in einzelnen Aufsätzen, also auch in Science und Nature, die Titelthemen, die sind dann auch immer sehr aufgeladen. Insofern wird hieran sehr schön deutlich, wie solche Merkmale auf einmal aufgewertet werden konnten und was damit alles verbunden werden konnte. Und das lässt sich eben jeweils durch die Historie für unterschiedliche Merkmale zeigen. Was zu gerade Keimdrüsen spannend ist, also jetzt sollte mit der Fokussierung auf Eierstöcke bzw. Hoden sozusagen, also ein Mensch, der Hoden hatte, sollte Mann sein, jemand, der Eierstöcke hatte, sollte Frau sein. Und das war natürlich für uneindeutiges Geschlecht auch mit Bedeutung. Also da wurde dann ausgeführt, nur wenn jemand mit uneindeutigem Geschlecht sowohl Eierstock als auch Hodengewebe haben würde, sollte es sich tatsächlich um einen Hermaphroditen handeln und ansonsten sollte es sich um eindeutig weibliches oder männliches Geschlecht handeln. Also darauf beziehen sich unter anderem die Verfassenden des bürgerlichen Gesetzbuchs dann an der Stelle mit. Also die Leute, die dann tatsächlich uneindeutigen Geschlecht zugeordnet werden sollten, die sollte sehr stark eingeschränkt werden. Ich nehme jetzt den Konjunktiv mit hinzu, weil das eben die Theorie ist. Zwischen Theorie und Praxis besteht immer eine gewisse Diskrepanz. Also Praxis schon, arme Leute waren gar nicht so in dem Blick der Medizin, für die musste das keine Relevanz haben. Gleichzeitig waren schon die Untersuchung von Körpergewebe im Körperinneren nicht möglich, weil damit sehr starke Gefahren für das Leben der Patienten verbunden waren. Und entsprechend solche Mediziner auch häufig von solchen Operationen dann Abstand nahmen. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil jetzt hier die Keimdrüsen so aufgewertet wurden, dass die jetzt als die Merkmale immer nur betrachtet worden wären. Das war in der Praxis nicht möglich, sondern man bediente sich weiterhin dieser vielfältigen Merkmale, die ich für die Zeit davor mit dargestellt hatte, also eben körperliche Erscheinung, Auftreten, was weiß ich nicht alles mit. Bei uneindeutigem Geschlecht wird gerade dieses Gefährlicher der Operationen herausgestellt. Andererseits ist wiederum spannend, dass gerade zwischen 1870 und 1900 diese Gefahren bei Frauen keine Rolle spielten. Da wurden nämlich tausende Frauen behandelt, also denen wurden dann Eierstöcke entnommen, weil sie mit Krankheiten in Anführungsstrichen, also Krankheiten wie Hysterie und ähnlichen in Verbindung gebracht wurden. Und es galt sozusagen, wenn man diese entfernen würde, also haben einige Wissenschaftler, einige Mediziner vertreten, wenn man diese entfernen würde, könnte man Hysterie in Anführungsstrichen heilen, auch in Anführungsstrichen. Insofern, das Spannende ist, dass diese Gefahren also für das Leben der Patientin offensichtlich da dann nicht die Rolle spielte. Das nur als Randnotiz. Genau, dann wieder ein Sprung zu, also jetzt haben wir Keimdrüsen gehabt, die wissen wir ja auch heute, wird immer noch ganz viel Erwartungshaltung mit verbunden, ist keineswegs erledigt. Ab Ende des 19. Jahrhunderts kam dann gerade der Blick auf Erbanlagen, also gerade durch neuere Betrachtung, durch Untersuchungen mit dem Mikroskop, Beobachtung von Befruchtungsvorgängen, alles erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert. Und also 1875 bei Seeigeln Befruchtungsvorgänge beobachtet und so. Also alles tatsächlich ganz neue Betrachtung. Insofern hätte beispielsweise bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts niemand von Ei- und Samenzelle gesprochen, wie wir es heute machen. Also diese kamen in einem solch zellulären Verständnis gar nicht in den Verständnis der Menschen, die da lebten, vor. Durch diese mikroskopischen Beobachtungen, durch die Beobachtung von anfärbbaren Strukturen in den Zellen dann wieder, also gerade von Chromosomen, gerieten die stärker in den Blick und da fiel dann auf, dass sich die durchaus in den Keimzellen unterscheiden konnten, also dass eine unterschiedliche Zahl an Chromosomen vorhanden sein konnte und das wurde dann als nach und nach Anfang des 20. Jahrhunderts als geschlechtliches Merkmal aufgetan, also dass jene Eizellen und jene Samenzellen mit eben dieser unterschiedlichen Anzahl entweder einmal zu weiblichen oder einmal zu männlichen Geschlecht führen würden. Das als die Kriterien, die dann verfolgt wurden. Und das lässt sich dann durch das 20. Jahrhundert hindurch weiterverfolgen. Da wurde dann eben immer auf diesen Chromosomen nach immer kleineren Einheiten geguckt, die dann sozusagen dann die Bedeutung für die Geschlechtsentwicklung haben sollten. Also erstmal Chromosomenabschnitte, dann Gene, die Geschlecht ausprägen würden. Und das ist auch einfach der Punkt. Also jetzt ging man ein Stück weit von diesen Keimdrüsen ab, die sozusagen diese Wirkung haben sollten und bezog ganz stark Erbanlagen mit ein, die schon vorbestimmen würden. Und wie wir aber auch aus unserem eigenen Verständnis heute wissen, irgendwie Erbanlagen, aber auch Eierstöcke und Hoden spielt alles eine Rolle. Insofern ist gerade spannend und auch, glaube ich, für die Durchsetzungsfähigkeit ganz entscheidend für ein solches Geschlechtermodell, wie konnten beide Theorien miteinander vereinbart werden, also wie konnten Keimdrüsen und Erbanlagen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Genau, damit bin ich mit den historischen Sachen damit fertig und würde jetzt zu den aktuellen kommen, aber damit nochmal die Möglichkeit, falls Fragen gerade sind. Ja?
Also in der Diskussion kommen ja auch immer wieder Hormone ganz stark. Kannst du da nochmal drauf eingehen oder ist das sozusagen schon
ein bisschen zu viel? Ist das okay? Soll das noch historisch passieren oder soll ich das einfach bei den aktuellen Theorien machen? Also dann würde ich das historisch weglassen, weil wir, glaube ich, auch schon relativ zeitlich fortgeschritten sind, aber wie du magst.